Hallo, herzlich willkommen bei Auszeit Lichtblicke, meinem Podcast und YouTube-Kanal auf deinem Weg zu kraftvollen Entscheidungen. Mein Name ist Vesna. Ich bin Auszeitmentorin für Unternehmerinnen und Führungskräfte, die dir dabei hilft, deine eigenen kraftvollen Entscheidungen zu treffen, um dich selbst und deine Beziehungen zu stärken.
Vielleicht magst du dich jetzt auch mal ganz kurz vorstellen.
Mein Name ist Reinhard Friedl. Ich bin Herzchirurg, Notfallmediziner, Intensivmediziner, Taucherarzt, Schiffsarzt und habe seit meines Lebens Herzen operiert, bis vor wenigen Jahren. Und habe mich dann mehr so dem Herz als ein Organ von Bewusstsein zu geben.
Und wie kam das, dass du dich dem Herzen so mit dem Bewusstsein oder mit einem anderen Bewusstsein zugewandt hast? Das ist ja bei euch nicht unbedingt gang und gäbe.
Ja, ich habe über viele Jahre Bewusstseinsarbeit gemacht, meditiert, verschiedene spirituelle Schulen besucht, mich mit dem Buddhismus beschäftigt, mit dem Tantrismus und festgestellt, dass in all diesen Schulen, auch im Christentum im Übrigen, das Herz als ein Organ von Bewusstsein angesehen wird, dass man mit dem Herzen fühlen soll, dass man mit dem Herzen sehen soll. Und so entstand in mir die dringende Frage, ist das eine überholte Metapher, die in den Zeiten der Neurowissenschaften überhaupt keine Gültigkeit mehr hat? Oder könnte es tatsächlich sein, dass man aus biologischer Sicht mit dem Herzen fühlen kann, mit dem Herzen sehen kann und dem Herzen bewusst sein kann?
Und ist es auch möglich, dass das Herz eine Weisheit hat? Also, sag ich mal, ich selbst bin ja durch eine familiäre, enge Beziehung jahrelang mit einem Menschen zusammen gewesen, der herzkrank war, der in München war. Und oft habe ich Dinge gefühlt oder gesehen, die ihm gut tun würden oder die ihm auch nicht gut taten, die sich im Nachhinein bewahrheitet haben. Kommt das vom Herzen? Ist es eine Herzensweisheit oder ist das wieder was anderes, wenn man so etwas sieht?
Dass das Herz ein Organ von Weisheit ist, haben die Menschen schon immer gespürt. Ja, diese Stimme des Herzens, diese Gefühle, die man im Herzen hat. Und ja, wir wissen heute, dass das Herz sehr viele Signale an das Gehirn sendet. Also 80% der Nervenbahnen zwischen Herz und Gehirn laufen vom Herzen zum Gehirn. Und da kann man sich ja fragen, was hat das Herz dem Gehirn mitzuteilen? Und ich sehe Weisheit als ein Zeichen von organischer Intelligenz. Ja, das ist etwas diametral anderes als künstliche Intelligenz. Und organische Intelligenz ist eine Intelligenz von Herz und Gehirn. Ja, von Herzwahrnehmung und mehr rationalen kognitiven Prozessen. Und wenn das zusammenkommt, ja, im Sinne eines Hybrids, wenn man so möchte, ja, dann kann so etwas entstehen wie Weisheit. Also Weisheit. Ein Kennzeichen von Weisheit ist zum Beispiel, dass man nicht nur seine eigenen Belange berücksichtigt, sondern auch die Belange von anderen Menschen in seine Entscheidung einbezieht, sodass dann eine verträgliche Entscheidung entsteht, eine weise Entscheidung. Und dafür braucht man ein Herz.
Das ist spannend. Das heißt also, gerade in Beziehungen braucht es eine Weisheit, um eine Entscheidung zu treffen, wo allgemeingültig ist, für beide gültig ist oder in der Familie für alle gültig ist? Oder hat jeder seine eigene Weisheit?
Ich denke, jeder Mensch hat seine eigene Weisheit. Aber wenn man stets nur im eigenen Interesse handelt, wird einen das nirgendwo hinführen. Jedenfalls nicht in ein gutes Umfeld, in eine gute Situation. Es ist also weise, auch die Belange anderer Menschen zu sehen, zu erkennen. Ja, und wie man dann entscheidet, das ist ja dann nochmal etwas anderes. Aber das mit einzubeziehen, primär in alle Überlegungen, dafür braucht man ein Herz.
Und also meine Theorie ist, dass es eine Weisheit gibt, die jetzt, sag ich mal, wenn wir in Beziehungen gehen, für beide stimmig sind. Nur, dass vielleicht irgendwelche Ego-Anteile oder so in uns rebellieren. Also, dass ich weiß, vielleicht das würde dem anderen gut tun. Und ich darf das auch zulassen oder mich einlassen. Aber Ängste oder irgendetwas anderes in mir hindern daran, diese Entscheidung gemeinsam zu treffen.
Ja, ich stimme dem zu. Und das Herz ist aber auch ein Organ von Mut. Ja? Also das Wort Courage, also es hat ja das französische Cour, also das Herz, oder das lateinische Cour. Das Wort Courage bedeutet Herzmut. Ja, und Entscheidungen des Herzens oder eine organische Intelligenz, die die Qualitäten des Herzens mit berücksichtigt, ist nicht notwendigerweise irgendwie weich oder rührselig oder gefühlsduselig, sondern sie muss auch mutig sein. Ja? Und das heißt auch, unpopuläre Entscheidungen zu treffen, das heißt auch Entscheidungen zu treffen, die das durchaus auch das eigene Wohlergehen sehen, ja, und die auch sieht, wenn, sagen wir, so eine toxische Beziehung oder eine ungute emotionale Verschmelzung und Verwicklung so im Gange ist. Auch, um das zu erkennen, da braucht man eben auch Herzensweisheit.
Und auch Mut.
Und auch Mut, genau.
Das heißt, auch Mut, wenn jetzt zum Beispiel man Entscheidungen trifft, die gesellschaftliche Normen nicht konform sind, das zu gehen.
Ja. Normal heißt ja nicht, dass er kein qualitativer Begriff im Sinne von richtig. Normal ist ein quantitativer Begriff, der das beschreibt, was alle machen. Ja, also in einem Irrenhaus, also das darf man heute nicht mehr sagen, also in einer Psychiatrie ist eine psychiatrische Erkrankung normal. Außerhalb dieses Bereiches nicht. In einer Herzklinik ist eine Herzerkrankung normal, außerhalb nicht. Und so, was nun also die Gesellschaft als normal erachtet, das ist nicht unbedingt das Richtige oder das Wahre.
Und hast du das Gefühl, dass immer mehr Menschen auf die Stimme des Herzens hören oder sich die Mühe dazu machen?
Ich habe dieses Gefühl. Ich glaube, es gibt weltweit eine große Bewegung, die sich in den letzten Jahrzehnten vorherrschende technokratische Bewegung in Frage stellt, wo alles nur so nach Algorithmen oder nach scheinbarer Vernunft entschieden wird, sondern die Menschen haben einen Bedarf, dass es ihnen erlaubt ist, wieder ihre Gefühle auch zu fühlen und mit einzubeziehen, und erkennen auch in zunehmendem Maße, dass Fühlen nichts Negatives ist, nichts Unlogisches, nichts Schwaches, sondern eine Gabe, die wir Menschen einfach haben, und es ist auch wiederum ein Zeichen organischer Intelligenz, diese Gabe mit dem Herzen zu fühlen, zu nutzen. Und ja, Menschen weltweit gibt es viele Bewegungen, viele Schulen, die das, die da auf dem Vormarsch sind, würde ich sagen.
Und du hast ja, als du in der Klinik gearbeitet hast, hast du ja irgendwann mal die kraftvolle Entscheidung getroffen, aus der Klinik rauszugehen. Okay. Dann Schiffsarzt zu werden und deine eigene Praxis zu machen. War der Wunsch, danach rauszugehen, war das eigentlich der Herzenswunsch, oder war es weil die Möglichkeit, das, was du gefühlt hast, im Klinikraum einfach nicht möglich gewesen wäre, umzusetzen?
Beides.
Beides.
Ja, also ich habe mich irgendwann gefragt, also Reinhard, so mal ganz ehrlich, ja, wenn du jetzt wirklich mal das machen könntest, was du willst, ja, egal, also musst du auf niemanden Rücksicht nehmen, was wäre das? Und die Antwort war nicht, nochmal 2000 Herzoperationen zu machen, sondern die Antwort war, ich würde gerne zu Sie fahren, das wollte ich schon immer, ich möchte gerne Seemann sein. Und die Antwort war, ja, und ich möchte das, was ich über das Herz gelernt habe, auch über dieses andere Herz oder über das Herzbewusstsein, das möchte ich überführen in eine Herztherapie für Patienten. Weil auf der rein mechanischen Ebene, also mit neuen Klappen und Bypassen, kann man vieles heilen. Das ist toll, aber vieles auch nicht. Also man kommt dem Herz auf der mechanischen Ebene alleine, kann man diese viele Herzerkrankungen oft nicht gut therapieren. Und das habe ich dann jetzt seither, versuche ich das umzusetzen.
Und hat dich das Mut gekostet, aus diesem Umfeld zu gehen?
Extrem viel Mut. Ja, also das, das hat mich sehr viel Mut gekostet. Und ich habe quasi meine komplette Karriere aufgegeben, meine komplette Identität aufgegeben, alles aufgegeben, wofür ich mich gehalten habe, für einen erfolgreichen Herzchirurgen. Und es ist ein sehr langer und ein sehr harter Weg, bis man dorthin kommt, solche Operationen machen zu dürfen. Und das ging auch mit vielen Zweifeln einher und mit Ängsten. Und also geschenkt ist das nicht. Aber es hat mir geholfen, mich tatsächlich auch immer wieder mit meinem Herzen zu verbinden. Und da war irgendwo immer dieser Kompass, diese Kompassnadel, die hat gesagt, richtig, mach, geh. Ja, dann habe ich sozusagen auch, bin ja mein eigenes Experiment geworden. Was passiert, wenn man mit seinem Herzen folgt? Ja, aber es war wirklich, hatte den Charakter eines Experiments, man weiß nicht, was dabei herauskommt. Also das muss man aushalten. Und ich hatte aber auch gute Begleiter, gute Freunde, die mich da eben unterstützt haben. Und ich glaube, ich hatte jetzt keinen Coach, aber was auch immer, ja, auch was du machst, so jemand ist da schon sehr unterstützt.
Dass man in Austausch geht.
Ja, dass man in Austausch geht, dass man jemanden hat zum Reflektieren und dass jemand, mit dem man diese Ängste teilen kann und der einen ja, unterstützt und auch kritisch spiegelt. Beides.
Okay, dann kann man sich das nicht so vorstellen. Man spürt es und man geht einfach und alles ist leicht.
Also, es ist nicht immer so. Ja, also es gibt diese Phasen und es gibt aber auch das völlige Gegenteil. Ja, man hat das Gefühl, man blickt in einen Abgrund und man denkt, oh Gott, was habe ich bloß gemacht? Mhm. Also so war es bei mir.
Ja, ich kenne das auch.
Okay. Aha.
Also es gibt Situationen, da weiß mein Herz genau, was es will und dann gehe ich und dann hat es eine Leichtigkeit, aber manchmal hat es auch eine extreme Schwere und Ängste und Zweifel. Und ja. Und weißt du, wann dein Verstand dir was sagt und wann dein Herz dir was sagt?
Würde sagen, ja, ich kann das schon diskriminieren. Also manchmal ist es zum Beispiel so, dass ich einfach gern was hätte. Ja. Also, ja. Tolles Schiff, tolles Auto, ja, so haben, tollen Computer. Und so das Herz sagt, ja, weiß auch nicht, brauchst du das? Oder ist das das Richtige? Oder worum geht's jetzt, Ego oder wozu brauchst du das? Und zwar nicht im Sinne, dass es mich so kritisiert, aber es fühlt sich hier irgendwie, also das Herz hat so seine Zweifel. Ja, und das spüre ich dann schon. Ja, ich sage immer, das Herz und das Gehirn sind ein Liebespaar. Ja, die führen eine Paarbeziehung. Und so, wenn der eine Partner eben einen Wunsch hat und der andere wägt so das Haupt und ist sich nicht so sicher. Ja, und so ist das bei den beiden auch. Und ideal ist, und es ist gut, das so wahrzunehmen, und ideal ist es halt, wenn wir beide einer Meinung sind. Das ist aber oft nicht der Fall. Und das ist ja auch okay. Ja, und es macht das Leben ja auch spannend, wenn man nicht einer Meinung ist. Ja, und dann, ja gut, dann geht es halt darum, einen guten Weg zu finden. Ja, dann meist, was ich meistens mache, ich warte dann noch eine Weile. Ja, und manchmal verflüchtet sich dann der Wunsch oder manchmal gibt es eine Einigung und auch ein neues Auto.
Und wie oft verbindest du dich mit deinem Herzen?
Ständig. Also mit der Zeit. Wenn man so fortschreitet, würde ich jetzt mal sagen, so in der Selbstwahrnehmung, in dem, was ich als Bewusstsein bezeichne, in der Meditation, in der Achtsamkeit, also in der Präsenz, kommt das immer mehr zusammen. Ja, und das ist dann wächst etwas zusammen und entstehen neue Qualitäten vom Bewusstsein. Aber das dauert eine Weile. Und da gibt es, glaube ich, auch kein Ende. Es ist ja nicht nur das Herz, es gibt ja auch das Bauchgefühl, das ist genauso schön. Es gibt ja Sexualität, was ein sehr mächtiges Gefühl sein kann. Was auch immer, ja, also so eine zunehmende Integration von allem, was man fühlen kann. Und das alles wertzuschätzen und irgendwo mit einzubeziehen. Und das sind Prozesse, die über Jahre und Jahrzehnte gehen.
Magst du über das Thema Sexualität da näher sagen, was... ob da eine Weisheit drin steckt oder eine Heilung oder?
Ja, wir Menschen sind sexuelle Wesen. Ja, der Mensch ist ein Tier, ja, per Definition, und hat wie alle Tiere oder die meisten hat er Sex. Und manchmal hat man ja eine große Lust. Und das Gehirn sagt, es ist aber völlig unangemessen. Ja, oder vielleicht auch das Herz oder so, aber sie ist halt da. Ja, und dann nehme ich das wahr. Man denkt auch, ja, es passt jetzt nicht und das weiß ich nicht. Möglicherweise kenne ich die Person überhaupt nicht. Und manchmal ist es ja so, dass das Bett gemacht ist und alles perfekt, aber man hat keine Lust. Mhm. Ja. Und wie auch immer, was auch immer dann passiert, das ist unterschiedlich. Aber was ich damit sagen wollte, auch das ist ein Bewusstsein, ja, ein Bewusstsein für Spaß oder für Freude oder für Fortpflanzung oder was auch immer, das halt entsteht und das auch gefühlt werden darf. Ja, da ist nichts Falsches dran.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass über die Sexualität, und also so intensiv habe ich sonst nie gespürt, auch der Kontakt zu zwei Seelen ganz intensiv werden kann. Also dass man einfach diese Seelenverbindung ganz eng bekommen kann.
Und wenn das der Fall ist, dann können sich Herzen auch synchronisieren. Mhm. Ja, die können dann wirklich schlagen wie ein Herz. Mhm. Der Atem gleicht sich an, die Bewegungen gleichen sich an, der Herzschlag gleicht sich an, der Hautwiderstand gleicht sich an, der wird weniger, wir werden berührbar. Ja, also dann entsteht eine Resonanz. Ja, und das ist dann natürlich etwas, was jetzt über den sexuellen Akt bei weitem hinausgeht, sondern das ist dann eine Verbindung auf vielen Ebenen, und unter anderem auch des Herzens natürlich. Und das gibt auch dann diese Sprache der Herzen, sodass die Liebenden sich synchronisieren. Mutter und Kinder synchronisieren sich auch, oder Väter und Kinder.
Das ist ein schönes Bild. Und wenn das, sag ich mal, einmal passiert, diese Synchronisation, heißt es, dass das immer wieder passieren kann, ein Leben lang mit der einen oder derselben Person, oder?
Hätte man gerne, ja.
Ja.
Das will man dann, also wenn das mal eintritt, dann will man es ja wieder machen, ja. Und dann geht es meistens nicht, weil man kann das nicht machen. Ja. Das kann man sich auch nicht wünschen, das geht nicht über Denken, das geht über Fühlen. Ja, das geht nur über Fühlen, das geht nur, wenn man quasi komplett, erstens mal komplett bei sich ist, ja, und der andere auch bei sich, und wenn jeder aus seiner eigenen Achse heraus sozusagen einen Schritt nach vorne macht und sich selbst und den anderen wahrnimmt, und wenn man dann komplett offen ist für das, was passiert. In dem Moment, wo man da ein Ziel hat, oder eine Idealvorstellung, dann ist es schon weg. Ja, dann ist die Gefahr, dass es wegdiffundiert, ja, weil dann ist man einfach nicht mehr präsent, sondern man hat eine Idee, wie es jetzt sein sollte.
Aber das würde ja rein theoretisch auch bedeuten, dass wir Beziehungen neu denken dürfen.
Ja.
Dass wir offener und freier denken dürfen. Man sagt ja, wenn man jetzt im Katholischen, ich weiß nicht, im Evangelischen oder wo überall, man heiratet und bis euch der Tod scheidet, und da ist ja alles so eng. Also in unserem Kulturkreis ist ja das Denken sehr eng. Okay. Aber nach dem, was du sagst, nehmen wir uns ja da ganz, ganz viel.
Ja, wir nehmen uns alles. Ja, also du sagst es ja, das Bild, dass die Liebe kommt dann in einen Container, ja, oder in das Hafenbecken der Ehe.
Ja.
Und da dümpelt sie dann halt so vor sich hin. Aber man kann Liebe nicht konservieren, genauso wenig wie man Glück konservieren kann oder Happiness, wie das heute heißt, sondern man kann sich nur öffnen für den Augenblick, für das, was gerade ist. Und wenn man das tut, dann wird es auch immer wieder Phasen geben, wo so eine Synchronisation, so eine Verschmelzung, so ein Einssein, so eine große Liebe stattfindet. Und das geht dann auch wieder weg. Und ich denke schon, dass man das auch mit einem Partner erleben kann. Ja, man sollte nicht davon ausgehen, dass es ein automatischer Dauerzustand ist, nur weil man einen Ring am Finger hat. Aber man kann es wie auch immer ausleben.
Das würde ja dann auch wieder Sinn machen, mehr im Hier und Jetzt und was ist jetzt und hier stimmig zu leben.
Ist ja absolut die einzige gute Art zu leben, ist immer wieder in den Augenblick zu kommen und das Jetzt zuzulassen. Und das ist aber halt ein Risiko, ja, weil das Jetzt ist nicht immer so, wie man es gerne hätte. Es ist nicht immer schön, es ist nicht immer leicht. Ist halt ganz oft herausfordernd. Und das ist halt etwas, was man aushalten muss. Dass es jetzt halt nicht so ist, wie man es gerne hätte. Also ein Delta zwischen dem, was das Ego möchte, und zwischen dem, wie die Situation ist. Und dann zu sagen, ja, okay, also ich habe jetzt vernommen, ich spüre, es ist nicht so, wie ich es gerne hätte, ich akzeptiere es trotzdem. Ich versuche mal so offen zu bleiben, wie ich kann. Das ist nicht einfach, das muss man lange, lange, lange üben, meistens ein Leben lang.
Also mir ging es damals so, als ich fast täglich nach Großhadern ins Herzzentrum gefahren bin und die Situation ja tatsächlich nicht so war, wie ich sie mir gewünscht habe. Aber ganz oft war ich im Moment. Das heißt, wenn die Sonne aufging, habe ich nur diesen Moment genossen, der Sonne. Und dieser Moment, der war perfekt. Was es nicht perfekt gemacht hat, war oft gar nicht das Hier und Jetzt, mhm, sondern meine Ängste, was passiert, wenn der Tod eintritt, wenn die Operation nicht klappt, mhm, wenn das Spenderherz nicht kommt. Aber als ich dann begonnen habe, wirklich den jetzigen Moment zu sehen, ich sitze hier und genieße einfach nur die Tasse Kaffee, und dann wurde es leicht und der Weg auch gehbar. Und du hast vorher gesagt, als du in der Klinik warst, das war eine Herausforderung, das war ein Mut. Das heißt also, aufs Herz hören ist auch eine Art Sterben- und Werdeprozess.
Kann es sein, ja. Also wenn diese Stimme sagt, hör auf, was du gerade tust. Ja, also es gibt ja auch in der Bibel solche Stellen, und folge Gott. Das nehme ich jetzt mal als eine Metapher für das, was richtig ist oder das, was deine Aufgabe ist. Verlasse Haus und Hof, verlasse deinen Beruf, verlasse deine Identität und probier was Neues oder probier das, wo dein Herz dich hinführt. Das fühlt sich an wie Sterben. Das ist immer so, wenn das Ego, für das Ego fühlen sich solche Entscheidungen an wie der komplette Untergang. Es fühlt sich an, es geht einher mit etwas, was ich vergleichen würde mit einer Todesangst. Mit manchmal.
Und hast du einen Tipp, wie man das Ego mitnehmen kann?
Man muss all diese Dinge, die da in einem kämpfen, ja, meinetwegen Herz und Ego, die da also so irgendwie konkurrieren oder was auch immer da arbeitet, man muss es wahrnehmen und anerkennen in beide Richtungen. Ja, sagen, ja, ich habe die Hosen voll, ja, ich weiß nicht, wo mich das hinführt, und ja, ich spüre auch diesen Impuls, es ist richtig, ich muss das machen. Und ja, ich weiß nicht, was wird. Ja, man muss gerade dieses Nichtwissen, das ist ja oft das Schlimmste. Ja. Das muss man vollumfänglich zulassen oder darf man auch zulassen. Das dann wiederum den Mut braucht, den Mut, so einen Schritt nach dem anderen zu gehen und sich so vorzutapsen. Und dann geht man so ein bisschen im Dunkeln und dann irgendwo sieht man wieder ein bisschen Licht oder hat wieder ein bisschen fester den Boden, dann ist man schon mal ein Stück weiter. Und also so, ich denke, man kann sein Ego nicht kastrieren oder eliminieren, man muss es mitnehmen und auf eine, ja, so wie ich es jetzt eben beschrieben habe, doch wahrnehmen.
Ja, ich fand es jetzt schön, dass du ja gesagt hast, zu allem ja. Mhm. Also dann hört der Kampf auf, wenn alles ein Ja ist. Stückweise.
Ja, der Kampf ist da, aber man nimmt ihn wahr, man akzeptiert ihn. Mhm. Das ist ein Kampf. Auch in einem, dann lässt man das kämpfen. Spürt das.
Und woher kommt diese Weisheit vom Herzen? Ja.
Das Herz ist nicht der Container von Bewusstsein. Das Herz ist nicht der Container von Weisheit, das Herz ist nicht der Container von Liebe, oder also das Herz ist auch nicht der Container von Mut. Das Gehirn im Übrigen aus meiner Sicht auch nicht. Mhm. Ja, das ist also nicht hier alles nicht in einer endlosen Bibliothek irgendwie abgelegt, sondern ich halte das Herz und auch das Gehirn für Antennen. Das sind beides Medien, die sehr starke elektromagnetische Felder haben. Das ist das Zeichen unseres Lebens, dass wir ein EKG haben, das elektromagnetisches Feld, oder im Gehirn ein EEG. Und elektromagnetische Felder können unendlich viel Informationen speichern, und sie können auch Informationen übermitteln. Deshalb funktionieren auch unsere WLAN-Netze und unsere Handys. Und die waren auch nie voll. Es gibt keine Obergrenze für für Handys, die man betreiben darf, weil einfach die elektromagnetischen Felder unendlich viel Information speichern können. Und so halte ich die beiden für Antennen zu einem Bewusstsein, zu den Seinsqualitäten oder Seinsdimensionen wie Liebe, Weisheit, die nicht in uns sind.
Die quasi abrufbar sind aus allem, was an Informationen
auf der Welt. Dem kann man sich verbinden oder auch nicht. Ja, und wir brauchen, aber natürlich brauchen wir ein Gehirn, weil wenn man jetzt bei diesem nachrichtentechnischen Bild bleibt, also wenn ich jetzt ein Computer werde, ein Biocomputer, dann brauche ich natürlich die Hardware. Ja, ich brauche mein Gehirn, ich brauche mein Herz, ich brauche auch die Motorik und alles, was ich eben bin. Damit das Bewusstsein in mir entsteht, ja, damit ein Bild auf dem Bildschirm entsteht, damit die Software, wenn man so möchte, läuft. Aber niemand würde behaupten, also dass das Internet, mit dem wir weltweit globales Wissen und manchmal in seltenen Fällen auch Weisheit zur Verfügung haben, dass das in dem Computer drin ist. Aber bei uns Menschen glauben wir das. Was ein bisschen, also ich halte das für naiv. Es wundert jetzt arrogant zu sein, aber es ist ein bisschen einfältige Vorstellung. Mhm. Aber man kann es halt nicht messen. Mhm. Ja, und es gibt ja eine große Mehrheit unter den Wissenschaftlern, die glauben nur das, was sie messen können. Mhm. Und also ich finde Wissenschaft großartig, ich finde auch unsere Messtechnik großartig. Aber wenn man muss einfach auch sich darüber im Klaren sein, dass es viele Dinge gibt, die es gibt, die wahr sind, die existent sind, die wir halt nicht oder noch nicht messen können. Mhm. Zum Beispiel auch Liebe. Ja? Also niemand würde bestreiten, dass es Liebe gibt. Selbst der größte Sadist oder Schwerverbrecher liebt vielleicht seinen Hund oder seine Mutter, weiß ich nicht, ja, oder sich selbst. Also Liebe ist, alle Menschen lieben. Und noch keiner hat sie gemessen. Mhm. Und so gesehen ist Liebe auch eine Seinsqualität, die auch außerhalb von uns existiert und wir können uns mit ihr verbinden über unsere Herz- und Gehirnantennen.
Das ist jetzt spannend. Also, du meinst, sie existiert außerhalb von uns und nicht in uns?
Sie existiert auch in uns, ja, aber sie wird da nicht gemacht, wir können sie da nicht abspeichern. Ja, wir können sie, da ist nicht irgendwie, also ein liebendes Herz ist nicht wie ein voller Magen. Ja, wo jetzt halt das ganze Essen drin ist. Aber selbst der Magen behält das Essen auch nicht, sondern transportiert es irgendwann weiter. Mhm. Und ja, also das letztendlich ist das Universum und alles, was es dann ausgibt.
Das heißt, wir müssen uns auch nähren mit dem Außen. Also wir werden genährt von außen mit der Liebe. Wir können nicht alleine, wenn ich mich jetzt auf eine Insel setzen würde, alleine leben.
Doch, das glaube ich schon, dass du alleine leben könntest, aber
Lieben.
Alleine lieben. Man kann die Pflanzen lieben, man kann die Insel lieben, man kann lieben, dass man auf der Insel ist. Mhm. Also ich glaube, Liebe braucht nicht unbedingt jetzt ein direktes Beziehungsgefühl. Mhm. Ja, also das ist ja die Paarliebe. Aber wenn man jetzt sagt, das Leben an sich, die Lebendigkeit, alles was ist ein Ausdruck einer Urkraft, die Liebe ist. So meine ich das.
Das fühlt sich wunderbar an. Ja. Jetzt bist du mittlerweile ja auch Autor. Mhm. Also das erste Buch, Der Takt des Lebens. Ja. Dann wäre ja jetzt viel über das Herz gesprochen, dann gibt es eins, das habe ich jetzt nicht hier, das ist die Stimme des Herzens, das ist so eine Zeichnung, was ich sehr schön finde.
In meinem Herzen wohnt das Glück, das genau, Kinderbuch.
Genau. Mhm. Und jetzt hast du neues Blut, Der Fluss des Lebens. Mhm. Wie kam es dazu?
Wenn man das Herz betrachtet, ja, wir haben jetzt auch viel über das Herz gesprochen, dann kann man das Herz an und für sich nicht ohne das Blut betrachten. Ja, man kann eine Quelle auch nicht ohne Wasser betrachten. Also das Herz, also so ist das vorherrschende Paradigma, aber da kommen wir gleich noch dazu, transportiert Blut. Und das heißt, irgendwas muss dieses Blut mit diesem Bewusstsein auch zu tun haben. Ja, das ganze Blut fließt auch durch das Herz und das Herz wandelt den Blutstrom in Drucksignale um. Und so ist eben mir die Frage entstanden, was hat jetzt Blut mit diesem ganzen Bewusstsein, mit diesem Herzbewusstsein zu tun? Und wenn man jetzt heute Bewusstsein misst, dann funktioniert das sehr häufig mit diesen Kernspinaufnahmen und man sagt dann immer, da leuchtet etwas. Ja, also wenn da bestimmte Gehirnwindungen aktiv sind, sagt man leuchten und dann sind die ja in Farben kodiert. Ja, dann sagt man, okay, da ist jetzt gerade irgendwie das Sexualzentrum oder das Sprachzentrum oder was auch immer aktiv. Was nicht dazu gesagt wird, dass dieses Leuchten, das ist nicht direkte neuronale Aktivität, sondern Blutfluss, was man da sieht. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, woher weiß das Blut, dass es jetzt gerade dahin soll? Ja, also meinetwegen in das Sprachzentrum. Und also das vorherrschende Paradigma ist, es wird ein bisschen kompliziert, aber ich war jetzt einfach mal kurz weiter, ist das. Die Nervenzellen, die also jetzt anfangen zu denken, die Blutgefäße anweisen, weit zu warten, damit da mehr Blut hinkommt und mehr Energie und Sauerstoff. Das dauert aber ein paar Sekunden, ja, bis das dann so wirklich anläuft. Das dauert auch ein paar Sekunden, wenn wir Sport machen, die Muskulatur durchblutet ist. Das wäre ja irrsinnig langsam. Ja, da müsste ich ja jedes Mal warten, bis hier wieder eine Gehirnwindung durchblutet wird. Und es gibt eben auch so gegenteilige Hypothesen in der Wissenschaft, die sagen, okay, es ist der primäre Blutstrom, der dorthin fließt und dann entsteht dort eine neuronale Aktivität. Das heißt, das Bewusstsein würde aus dem Blut kommen und das Blut kommt aus dem Herzen. Und damit habe ich mich, also das waren so die ursprünglichen Überlegungen, die ich da hatte. Und man sagt ja auch zum Beispiel, dass die Seele blutet. Ja. Und wenn man jetzt unser individuelles Bewusstsein als Seele bezeichnet, also ich glaube, was man macht. Ja, du hast eine Seele, das ist deine, du hast ein anderes individuelles Bewusstsein als ich, das ist meine Seele. Und wir wissen jetzt, dass zum Beispiel die Durchblutung im Gehirn an bestimmten Stellen diese Seele beeinflusst. Also dass die Seele auch im Blut ist. Ja, und dass, wenn wir bluten oder verbluten, uns so langsam unsere Seele und unser Leben verlässt, dann macht das schon Sinn.
Hm. Ja.
Und sehr viele Herzerkrankungen sind aus meiner Sicht auch Traumata der Seele. Und darum geht es in dem Buch auch, weil Blut hat immer etwas mit Verletzung zu tun. Also die meisten Menschen, die ich kenne, möchten mit Blut nicht allzu viel zu tun haben. Und wenn es erscheint, ja, dann ist das immer eine Verletzung. Und dann ist das eine körperliche Verletzung. Aber wenn sie sehr stark ist, verlässt uns dann unser Bewusstsein, unsere Seele und wir sterben. Aber auch wenn es nicht so stark ist, ist es so, dass viele körperliche Verletzungen zu einem seelischen Trauma führen. Das steht auch in diesem Buch. Das ist im Blut gespeichert, das kann man heute ablesen. Also Blut ist ja schiere Information. Und es gibt also die moderne Biochemie und Labordiagnostik, die können also 90% Treffsicherheit sagen, ob jemand meinetwegen in seiner Kindheit oder früheren Jahren traumatisiert wurde in der Seele. Das ist alles im Blut geschrieben. Und Blut muss fließen. Ja, das ist seine Aufgabe. Wenn es nicht mehr fließt, dann werden wir sterbenskrank. Dann kriegen wir Herzinfarkte, Thrombosen. Und ich glaube auch, wir selbst müssen im Leben im Fließen bleiben. Ja, unsere Seele muss im Fließen bleiben. Die Gedanken müssen im Fließen bleiben. Und also diese Verbindungen zwischen Herz, Trauma, Seele habe ich in diesem Buch versucht darzustellen.
Da fällt mir jetzt ein, als ich damals so oft eben in der Herzklinik war, da ging es ja auch um das Thema Transplantation. Ja. Und ich habe für mich da so ein gespaltenes Verhältnis, beziehungsweise ich für mich nicht. Mhm. Ich habe gedacht, okay, dass die Information, wenn man jetzt quasi ein Herz transplantiert, dass da ja Informationen auch übergehen. Oder auch wenn man jetzt, sag ich mal, dass es auch Informationen übergehen. Und dass sich da ja dann zwei Seelen vermischen oder Informationen vermischen.
Ja, da vermischen sich Informationen. Aber die meisten Menschen sind nach einer Herztransplantation niemand anders, als sie vorher waren. Es gibt so Anekdoten, dass da dann sich auch etwas ändert mit dem Bewusstsein, aber üblich ist das nicht. Und die meisten Menschen sind auch die gleichen, wenn sie Blut transfundiert bekommen haben. Was eben meine Hypothese bestärkt, dass weder das Herz noch das Blut, also der Container, sind von unserem Bewusstsein, sondern nur Bauteile, die wir brauchen, um bewusst zu sein. Es ist das biologische Substrat von Seele, wenn ich die Seele ansehe. Mhm.
Aber wenn jetzt im Blut Verletzungen sind und Traumata und die Informationen und ich bekomme über eine Bluttransfusion das Blut, bekomme ich dann das Trauma mit?
Also es wird meistens kein Vollblut. Also wenn Blut transfundiert wird, dann ist es üblicherweise kein Vollblut. Ja, sondern es sind nur rote Blutkörperchen, oder es ist nur Blutplasma, oder es sind nur Blutplättchen. Aber angenommen, es gibt ja im Krieg diese Möglichkeit der Body Transfusion. Ja? Also ich habe eine Uniform und du hast eine Uniform, wir beide haben A-positiv. Dann gibt es also in der modernen Kriegsführung die Möglichkeit, also ich sehe, dass du verblutest und ich fixe mich ja an und fixe dich auch an und dann lasse ich Blut in dich hineinlaufen. Also mit solchen Methoden wird heute auch schon länger experimentiert. Und ich denke auch da nicht, dass ich da mein Trauma in dich hineinspüle, sozusagen, weil Trauma eben nie nur rein biologisch ist. Und das, was das Blut transportiert, das sind Informationen aus den Zellen, das ist aus Informationen aus dem ganzen Körper. Und mein Blut bleibt in dir, also ein rotes Blutkörperchen, die halten 120 Tage, dann waren die abgebaut. Mhm. Ja, also das ist auch nichts Konstantes. Und falls da also ein bisschen Trauma mit transfundiert würde, würde das dann auch wieder neu gemacht. Mhm. Also aber die Überlegung ist super, ja, und ich kann es jetzt auch nicht hundertprozentig ausschließen.
Mhm. Ja, also ich fand es jetzt bis jetzt total spannend, könnte noch stundenlang mit dir sprechen. Würden wir sicherlich auch noch. Kannst du zum Abschluss irgendwas noch mitgeben, was du dir wünschen würdest für die Welt oder gibt es da was?
Also ich wünsche mir eine wissenschaftliche Sicht oder eine wissenschaftliche Betrachtung des Menschen, bei der das, was man empirisch messen kann und das, was ein Mensch fühlen kann, was in einem zur Verschmelzung kommt, in einer hybriden neuen Wissenschaft. Ja, und dass das nicht getrennt wird in Herzchirurgie und Psychiatrie oder Psychologie, oder, sondern dass wir uns der Wahrheit nähern von zwei Seiten, von der empirischen und von der individuellen Wahrnehmung, von dem Potenzial, was wir alles wahrnehmen.
Schön. Vielen, vielen lieben Dank.
Danke dir, Wesner.